Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf Ihrem siebten Flug bei der Polit-WG gemeinsam mit Ihrem Piloten Noreen Thiel und James Sabel über das politische Berlin. Diese Woche haben wir, weiß noch nicht, was wir vor uns haben, aber wir haben tolle Themen vor uns, deswegen begeben Sie sich jetzt in eine aufrechte Sitzposition, schneiden Sie sich an und herzlich willkommen. Guten Flug.
Da hat wohl jemand das Briefing nicht gelesen, worüber wir heute sprechen.
Teile aber dieser Antwort könnten dich verunsichern.
Aber worauf wir gleich mal eingehen können, die Polit-WG fliegt jetzt nur noch alle 2 Wochen, weil die Polit-WG ein bisschen Zeit braucht.
Ja, wir haben auch gemerkt, das ist einfach
aufwendig. Nicht mal zwingend aufwendig, aber es ist dann echt zu tun. So gerade, wenn du so eine Doppelsitzungswoche hast, dann ist das schwierig. So in den Nicht-Sitzungswochen, easy.
Ja.
In den Sitzungswochen stellst du dann noch fest, dass du am Wochenende ganz viel vor- und nacharbeiten musst und dann geht das halt so unter.
Ja, deswegen.
Also, Haters would say, ihr nehmt ja nur eine halbe Stunde auf, aber da steckt viel mehr dahinter, meine Freunde.
Ja, das steckt schon ganz schön viel Arbeit dahinter. Genau, und wer es gar nicht ohne uns aushält, der ist ja auch immer eingeladen, uns mal auf den sozialen Kanälen zu folgen, vor allen Dingen Instagram und Twitter.
Oder hört die Podcast-Folgen einfach ganz oft.
Oder so, das ist natürlich auch immer eine Lösung.
Was man aber auch noch ankündigen kann, das finde ich ja persönlich sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ab heute läuft wieder Weihnachtsmann und Kuckuck.
Ah ja, stimmt.
Das heißt,
ja.
Ab heute ist offiziell Weihnachten. Und
Weihnachtsmann und Kuckuck. Wir haben den 22. November.
Heute ist Totensonntag. Mit dem Totensonntag beginnt offiziell die Weihnachtszeit tatsächlich. Das ist so, weil die meisten. Ja, das ist tatsächlich so. Die meisten stellen auch erst zu Totensonntag ihr Weihnachtszeug auf. Also zu Totensonntag steht dann der Weihnachtsbaum und die Deko wird rausgeholt, sodass die meisten Menschen echt zum Totensonntag.
Möchtest du mich damit jetzt unter Druck setzen, den Weihnachtsbaum, der übrigens in unser beider Sichtfeld gerade steht, langsam mal aufzustellen?
Nee, das gar nicht mal. Mir ist das ja gar nicht so wichtig. Ich bin ja nicht so wie alle anderen.
Okay.
Aber ich sage das nur. Heute beginnt quasi offiziell die Weihnachtszeit.
Okay. Was übrigens ganz witzig ist, Weihnachtsmann Kukagi gehört zu den Sendungen, zu den Animationszeitserien, die durch unser beider Generationen sich ziehen. Also die meine Generation noch so voll erlebt hat und die aber selbst du noch kennst und feierst.
Ja, natürlich.
Das ist sehr faszinierend.
Obwohl, also ganz ehrlich, wenn ich überlege, mein kleiner Bruder ist ja auch nochmal 3-4 Jahre jünger als ich. Selbst der kann das mitsprechen.
Das ist wirklich, wirklich faszinierend.
Also ich meine, ich bin ja 2003er Jahrgang.
Ich 95er.
Ja, genau. Und als ich geboren wurde, war diese Serie 6 Jahre alt. Mhm. Und ich meine, es gibt ja kein großes, breites Repertoire an Folgen. So, das ist ja logisch.
Ja.
Aber es ist halt immer schön. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich in jeder Folge schon beim Titel weiß, was passiert. Aber ich gucke es mir trotzdem an,
das, weil ich glaub, mir denke, so tief bin ich nicht drin. Ich müsste kurz überlegen. Aber ja, wenn, dann hat man doch jede Folge irgendwie mal gesehen. Ich hoffe, die Serie kriegt niemals ein schlimmes 3D-Remake.
Ich glaube, das würden sie sich nie trauen.
Ich
glaube, das würden sie sich nie trauen. Ich meine, diese Serie gibt es jetzt. Ja, doch, du bist 95 geboren, du bist 25, die Serie gibt es 23 Jahre. Sie hatten 23 Jahre Zeit und sie haben es nicht gemacht. Und ich glaube, sie werden es auch
mal,
jetzt
mal
nicht
abwarten.
Sie haben, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren das Intro geändert, den Jingle.
Oh, echt?
Ja.
Oh,
das war schon Revolution. Das fanden viele auch schon zu viel.
Hey, okay, was haben sie denn geändert?
Ich weiß, sie haben den Text ein bisschen verändert.
Schlimm.
Und das war was.
Singt den jetzt Capital Bra.
Dann boykottiere ich das.
Ist ja hier, nee, muss ich sagen, Funfact, die neue 3D-Biene Maya wird ja von Helene Fischer gesungen. Der
ja, ich weiß.
Ach ja. Was war sonst so schön weihnachtliches, friedliches diese Woche los?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe.
Es war eher so scherzhafte Andeutung darauf, dass es nicht friedlich war. Diesmal.
Apropos friedlich. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch einen anderen lustigen Funfact nennen. Nämlich, du wirst es genauso mitbekommen haben, in den Niederlanden.
Ach so, okay.
War ein Journalist auf Twitter, also so wie wir alle das sind, und hat bei der niederländischen Außenministerin ein Foto auf Twitter entdeckt, auf dem Papier oben so.
Genau, also auf
kleine
dem Foto
Zahlen.
Nimmt sie gerade an der Videokonferenz der EU-Außenminister teil.
Genau. Und auf dem Foto von ihr zu sehen ist ein Blatt Papier und oben steht eine 5-stellige Nummer. Und der Journalist dachte sich so, probieren wir das doch einfach
genau,
mal.
Genau, also der hat das Programm geholt, mit dem sie ihre Konferenzen machen und einfach mal diesen Code, den Login-Code für die Konferenz, also 4 Zahlen waren erkennbar, die 5 hat er dann einfach irgendwann durchprobiert und so saß er dann irgendwann in der EU-Außenministerkonferenz.
Er saß recht fix in der EU-Außenministerkonferenz. Und ich glaube, das muss ein absolut lustiger Moment sein. Als Journalist in der EU-Außenministerkonferenz.
Ja, also er hat es ja noch ganz schnell zu erkennen gegeben, mal kurz durchgewunken und Bescheid gesagt. Und,
dass dieser Code öffentlich ist.
Genau, so.
Und sind aber auch wieder gegangen, aber ich fand das sehr, sehr amüsant.
Allerdings,
und man sollte dringend in der EU und allgemein mal drüber nachdenken, seine Sicherheitsvorkehrungen.
Das ist halt echt, das ist halt so eine Sache von Digitalkompetenz, so dass du halt auch einfach nicht ein Blatt Papier auf dem Foto, was du bei Twitter veröffentlichst, dass du halt deinen Login-Code draufstehen hast. Ist mal, also ich muss mir zugeben, auch dieses Foto so, also, hä? Das sah aus wie so ein schlechtes Handyfoto, gibt's da kein Heiko Maas Presseteam beim niederländischen Außenministerium? Na gut, beim Heiko Maas Presseteam passieren auch Fehler, aber so, ich behaupte, einem guten Social Media Team wäre so schon sowas aufgefallen.
Ja, im Endeffekt, klar, kann mal passieren. Ist halt, ne?
Ja, ist halt und selbst, blöd. Ich meine, beim Heiko Maas ist Social Media Team, da gratuliert er ja auch einfach zu 75 Jahre Bundeswehr einfach mal belgischen Soldaten.
Hat er wieder gelöscht.
Ja, aber ja. Es ist trotzdem.
Hat er gelöscht,
halt so,
habe ich gesehen.
Ist halt trotzdem, ne? Schon peinlich. Also sollte nicht passieren, auch gerade auf der Ebene.
Was aber auch nicht passieren sollte, ist, dass man irgendwelche Schwurbler-Verschwörungstheoretiker in den Bundestag lässt. Das so geschehen am Mittwoch.
Ja. Also es war ja schon, also am Mittwoch war die Abstimmung zum neuen Infektionsschutzgesetz, beziehungsweise, wie ich gelernt habe, im Nachhinein der Woche zur Anpassung des Infektionsschutzgesetzes.
Ja, wir haben eins.
Genau, das ja, seit Anfang des Jahrtausends aber schon.
Ja, wir haben schon lange eins.
Und
das sollte einfach nur geändert werden.
Eben im Rahmen der Corona-Pandemie angepasst, um einen Absatz vor allen Dingen, der sehr umstritten war, nämlich, ich glaube, 28a oder so, den halt sich einige Gruppen als Ermächtigungsgesetz herausinterpretiert haben und als Vorlage dafür, dass wir ab jetzt in einer Diktatur leben.
Also ich sitze jetzt hier am Sonntag. Und ich habe immer noch nicht den Eindruck, dass wir in einer Diktatur leben.
Ich glaube, das wäre auch ein breites Möglichen, dass es vielleicht gar nicht so ist.
Aber Haters would say it's fake.
Aber Attila und Xavier und alle haben fleißig dazu aufgerufen. Wer es vielleicht mitbekommen hat, ich habe mich auch mal in diese Gaga-Gruppen begeben auf Telegram. Ich war ja eigentlich nur wegen dem Wendler da drin. Stimmt, der hat ja auch dazu aufgerufen. Der war ja auch mit dabei. Und über den Wendler bin ich dann sozusagen in die Hauptdemo-Gruppe dieses Tages gekommen. Und es war echt krass, was da abging. Also sowohl in der Quantität, also viele tausend Nachrichten da einfach in der Zeit reinkamen. Keine Ahnung, ob das wirklich ernsthaft irgendwelche Leute mitgelesen haben. Und was für Quatsch da drin stand. So irgendwie, so die kommen mit Wasserwerfer, die haben Impfstoff drin, die chippen uns alle. Also, völliger Quatsch und auch dann so teilweise richtig, also muss man sagen, gefährliche Sachen, wie so irgendwie, stellt die Kinder nach vorne, dann können die
das
keine Wasserwerfer benutzen.
Ja, es ist halt einfach widerwärtig, wenn du dein eigenes Kind dazu instrumentalisierst, weil du, keine Ahnung, keine Bildung genossen hast und dich für hyperintelligent hältst und aber einfach der größte Dumbass der Welt bist.
Das ist echt krass, wie viele Leute mit.
Ich habe auch tatsächlich keinen Skrupel mehr, diese Menschen einfach zu beleidigen. Wirklich. Weil die regen mich einfach nur noch auf. Ich verstehe nicht, was hat denn die Regierung davon, dass du eine Maske trägst? Ja, nichts hat sie davon.
Sie unterdrückt deine Freiheit.
Ja, Alter, wirklich. Ganz ehrlich. Ja. Ich finde es eher am krassesten, dass es wirklich dazu gekommen ist, dass diese. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt, Leute.
Ins Haus gekommen sind. Die AfD hat ein paar von denen reingelassen. Es war sowieso schon relativ high alert quasi überall im Haus.
Der Bundestag wurde weiträumig abgesperrt. Also das Regierungsviertel wurde weiträumig abgesperrt. Wir haben uns beide, ich hätte sowieso Homeoffice gehabt. Und James hat sich dazu entschieden.
Du hast mich eher so überzeugt, Homeoffice zu machen, weil sonst wäre ich da, glaube ich, schon mit drin. Ich war auch ein bisschen neidisch durchaus auf schöne Grüße an der Stelle an den Kollegen Florian Gärtner, der bestimmt diesen Podcast hört. Fotograf unter anderem ab und zu mal beim Kollegen Maas, der ein paar sehr geile Shots gemacht hat von dieser Demo. Ich hoffe aus sicherer Entfernung, aber war ich schon ein bisschen neidisch drauf. Also, ne, ich mag ja immer so Emotionen und so.
Ja, und jeder, der den Polizeibericht danach gelesen hat, weiß, warum er nicht da war.
Ja, ich weiß. Es war für die
Journalisten dort auch nicht wirklich safe,
ja,
wenn stimmt. Du das irgendwo mal nebenbei gelesen hast.
Ja, ich habe einige Sachen gesehen, die da angegangen wurden. Ja.
Und ich meine, was mir der Mittwoch nochmal wirklich, also ich meine, das ist ja Common Sense, aber was mir der Mittwoch gelehrt hat, ist, dass die AfD ein widerlicher Drecksverein ohne Moral und Anstand ist und ich all diese Menschen zutiefst verachte.
Ja, es waren mehrere AfD-Abgeordnete so mit bei den Demos. Einer wurde auch prominent festgenommen.
Das fand ich so lustig. Vor allem, die haben sich am Freitag gab es eine Aktuelle Stunde im Bundestag und die AfDler haben sich beschwert, dass der festgenommen wurde, obwohl er gesagt hat, er kooperiert und er ist ein MdB. Und ich so, hä? Nur weil du ein Assi bist, der sich nicht an Regeln hält, interessiert es niemanden, ob du ein MdB bist.
Ja, genau genommen haben sie Immunität. Aber ich fand es auch lustig, dass sie festgenommen wurden. Mein Gott, ja, am Freitag gab es eine Aussprache dazu, dass die AfD die Leute da reingelassen hat und so, dass es nicht cool ist. Haben die auch nochmal ordentlich auf den Deckel bekommen.
Ja, und das tut ihnen ja so schrecklich leid. And everybody is like, nein, Alexander, es tut dir nicht leid. Jetzt heuchel doch nicht Reue vor, Mann. Es nimmt dir eh keiner ab.
Also, ja,
hinzu kommt noch, wird man auch gesehen haben, diese hervorragende Transparentaktion im Plenarsaal, die AfD dachte, sie legen einfach auf die leeren Stühle, die sie dort haben, ein A3, auf dem das Grundgesetz, das Cover des Grundgesetzes abgedruckt war und darauf ein Rest in Peace 18.11.2020 und sich einfach jeder nur dachte, warum?
Auch so lächerlich. Also es sind wirklich diese, es waren nämlich nicht auf den leeren Stühlen, auch die da waren, haben sie einfach hervorgeholt von hinter sich, aber so, dass sie echt noch diese Argumentation irgendwie aufspringen, dieses Infektionsschutzgesetz würde jetzt das Grundgesetz aushebeln. So, excuse me, what the fuck?
Ja, natürlich, es passt halt in deren minimales populistisches Weltbild. Klar, natürlich greifen die das auch. Ich meine, so dumm, also ich muss sagen, ich habe ja gearbeitet, während dieser während der Aussprache zu diesem Gesetz. Und ich habe dieses Haus noch nie so geeint, also bis auf die AfD, noch nie so geeint erlebt wie vergangene Woche tatsächlich. Wo du einfach weißt, es kann überfraktionell Differenzen geben, die unglaublich weit reichen. Aber wenn es um sowas geht, so ich meine, so klar, dann hast du halt Fraktionen wie die FDP, die dann einen Gegenentwurf vorlegen, was ja deren gutes Recht ist. Ich meine, haben die Grünen ja, glaube ich, genauso gemacht.
Ja, ich glaube, ja.
Wurde beides abgelehnt, ja, so what? Ist halt so gelaufen, so läuft politischer Betrieb.
Ja, das ist immer so die schwierige Kommunikationsleistung, die man irgendwie erbringen muss, Opposition dann. Also gerade bei dem Ding jetzt, so, ja, wir sind dagegen, so gegen diese Änderung, aber so.
Wir sind nicht die AfD.
Ja, aber so, also die Änderung ist schlecht, aber sie führt jetzt keine Diktatur ein. Wurde ja auch immer ganz klar betont, dass wir uns von diesen Gestörten da wirklich auch differenzieren. Ist halt trotzdem krass, was da ein Aufgebot war. Also wohl das Brandenburger Torum, wo dann auch so zumindest ein bisschen Wasserwerfer eingesetzt wurde.
Also ja, Sprühnebel.
Ja, also der ganze Bereich, so Marschallbrücke, der ja echt voll war. Hätte ich mir jetzt vorher nicht gedacht, ne? Ich habe mich erst an dem Tag dann entschieden, doch zu Hause zu bleiben. Ich dachte irgendwie echt, dass so ein kleines nutzt sich irgendwie mal ab, diese Aufreger-Tourismus. So, aber die scheinen alle sehr viel Lebenszeit zu haben, diese Menschen. Erschreckend viel.
Wo wir zu einem anderen Punkt kommen, was aktueller ist in dieser Woche. Jana aus Kassel, 22, in Hannover, hat gesagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl im Widerstand. Und das Beste war in meinem gesamten Leben, in dieser gesamten Pandemie, wie der Ordner seine Weste an der Bühne abgegeben hat mit, nee.
Genau.
Also bei so einem Mist mache ich auch nicht mehr mit, das ist Leugnung vom Holocaust.
Genau, nochmal die ganze Geschichte, also in Hannover halt auch so eine irren Demo und da ist halt eine sehr junge Rednerin, die so sagt, sie fühlt sich quasi wie Sophie Scholl, auch diese ganzen NS-Widerstandsvergleiche, also Geschichtsverklärung. Sei es drum so, es steht dann so und dann kommt da halt ein wütender Ordner und gibt seine Sachen zurück und sagt, nee, auf diesen Quatsch habe ich keinen Bock, da mache ich nicht mit. Das ist so geil, wie sie ja auch vollkommen überfordert und irritiert ist von der Situation das und dann so selber von der Bühne geht.
Nee, sie fängt an zu heulen, okay, und geht dann auch von der Bühne.
Ja.
And everybody is like Jana. Jana aus Kassel. Also, so keine Ahnung. Ich sehe groß und breit ein, dass von diesen Menschen auch eine Gefahr ausgeht. Aber ich kann die einfach nicht mehr ernst nehmen. Also, ich frage mich halt einfach, wie oft du als Kind in die Luft geworfen und nicht gefangen worden bist, wenn du sowas glaubst.
Das ist echt bedenklich, ja, wie so diese ganze Desinformationssachen und so jetzt ihre großen Kreise ziehen. So, wir amüsieren uns immer wieder über diese Sachen, dann ja auch Spiegel-TV laufen und so, aber es ist halt auch wichtig, dass man diese Berichterstattung hat, um so klar zu zeigen, so,
ich wollte gerade sagen, auch wenn wir uns darüber amüsieren, sind wir uns darüber bewusst, dass das sehr, sehr ernst ist und dass man diese Menschen nicht einfach als dumme Idioten abtun kann, sondern dass von denen schon halbwegs eine Gefahr ausgeht. So, das ist völlig richtig und ich finde es aber weitaus witziger, mich humoristisch darüber aufzuregen, dass sie da sind und das tun, was sie tun.
Ja. Also, ja. Bin gespannt, welche Kreise es noch zieht. Ich hoffe einfach, das beruhigt sich alles wieder ein bisschen nach der Pandemie. Also, dass dann ein paar wieder zur Vernunft kommen, wenn sich halt das gesellschaftliche Leben auch wieder normalisiert. Also, eigentlich waren das immer so Randerscheinungen, diese ganzen Leute, wie hier, wir leben in einem unterdrückten Dritten Reich noch und oder wir wollen die Monarchie und den Kaiser wieder. Aber das nimmt doch jetzt langsam ein bisschen bedenkliche Züge an.
Ich frage mich halt auch, was Menschen, die behaupten, wir leben nicht freiheitlich, denken, was ein freies Land ist. Also weiß nicht, Russland?
Ja, genau, die rufen doch immer nach Putin und Trump.
Boah, geil. Richtig Bock. Mann, Freiheit. Schön.
Ja, ja.
Freiheit. AKA USA, wo man am Wahltag die Geschäfte verbarrikadieren muss. Genau so sieht Freiheit aus. Habe ich gehört.
Ja. In den USA schon noch am E, aber so, die wollen halt die Trump-USA und nicht die Joe Biden.
Die Trump-USA, bei der Trump-USA von Freiheit spricht. Also ganz ehrlich. Das ist Freiheit für die oberen 10% vielleicht.
Okay.
Und der Rest, mir egal, I don't care.
Okay. Zu den oberen 10% in Deutschland gehören bestimmt auch die Fußballspieler, auch wenn die gerade keine so leichte Zeit haben, glaube ich. Vor allen Dingen jetzt nach dem Länderspiel diese Woche am, wann war das?
Montag, oder? Oh. Sonntag? Oh. Letzten Sonntag?
Echt?
Oder am Montag? Oder am Dienstag?
Irgendwie das ist noch präsenter.
Nee. Krass. Also sprich eben weiter, ich recherchiere.
Ja, also falls jemand überhaupt nicht in diesem Fußball-Ding drin sein sollte, die deutsche Nationalmannschaft struggelt ja schon so eine ganze Weile. Also ehrlich gesagt ging es nach ihrer Weltmeisterschaft quasi nur bergab.
Es war am Dienstag.
Okay, so am Dienstag ging es seit der Weltmeisterschaft eigentlich nur bergab. Und es gibt schon seither immer so Stimmen, die sagen so, ja, so nach, ich weiß gar nicht, wie lange Löw schon im Amt ist.
Über 10 Jahre, glaube ich.
Genau, also nach so langer Zeit ist vielleicht nochmal Zeit für einen neuen Nationaltrainer. Diese Diskussion hat ja bis eine neue Spitze erreicht, nachdem wir die höchste Niederlage auf nationaler Ebene seit irgendwie 1931, glaube ich, eingefangen uns haben. Nämlich 0-6 gegen Spanien in der Nations League. Es schlimm wäre, dass man gegen Spanien verliert. Aber 0-6
schon. Spanien ist keine große Fußballnation mehr.
Ja.
Nee, also wirklich nicht. Spanien hatte so ihre Zeit 2010, 2012. Ja, da hatte man Angst vor denen. So, und mittlerweile ist Spanien so, nee, ja, also, wir hatten nicht 2010, also
zumindest
2012.
Zumindest 0-6 gegen Spanien verlieren ist halt echt nicht akzeptabel. Wie gesagt, gerade eine historische Niederlage da einzufahren. Und seither läuft halt echt hart die Diskussion um einen möglichen neuen Nationaltrainer. Also dass wir jetzt schlechte Spiele haben, kann man jetzt auch nicht sagen. So mit Gnabry und Werner.
Only
und
wanna
so.
Say.
Ja.
Ich bin schon seit 4 Jahren dafür, dass Löw seinen Posten räumen soll.
Ja, also
mittlerweile. Ich hab das schon vor 4 Jahren gesagt. Bei mir liegt es aber auch daran, also ich meine, du meintest gerade, man hat gute Spieler. So, du kannst so viele gute Spieler haben, wie du willst. Wenn die im Team nicht spielen können, dann funktioniert's nicht.
Ja, aber es braucht einen guten Trainer, um sie zu einem Team zu machen.
Richtig. Und das daran hat der Trainer halt versagt.
Und ich meine, also es gab ja mal so Zeiten so, da fand auch ich, hatte Löw echt so krasse, so neue taktische Ansätze. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an diese Doppelpass-Sache erinnert. Ich glaube, bei der WM 2014 oder so war die, oder davor sogar noch. Nee, das war die in Südafrika. Ich weiß nicht mehr, wann die war. Aber da gab es so krasse Spiele.
2010.
Okay, 2010. Da gab es so krasse spielerische Züge, so, die halt auf Nationalmannschaftsebene erstmalig von Jogi Löw ausprobiert wurden, wo man so gesagt hat, so, oh, wow, das ist richtig innovativer Fußball, den die da spielen. Und das ist halt heute echt ziemlich weg. Das wirkt alles total irgendwie labbrig und lustlos und halt wenig innovativ mehr. Und da gibt es eben mittlerweile auch so einige Trainer, die bessere Ansätze haben auf Club-Ebene. Wo aber wieder das Problem ist, und jetzt gibt es auf Nationalebene witziger, das wäre ja dasselbe Problem, dass der erste FC Köln hätte, wenn er seinen Trainer entlassen würde, dass man nämlich gerade keinen adäquaten Ersatz so richtig hat, oder zumindest keinen, der richtig frei ist. Also die Namen, die so kursieren, auch wenn du einen davon ganz schlimm findest, aber ist egal, also die Namen, die so kursieren, sind ja zum Beispiel Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, so, die sind aber alle.
Finde ich davon denn ganz schlimm?
Ich dachte, du bist total gegen Thomas Tuchel als Nationaltrainer.
Nein, ich bin wahrscheinlich eher gegen Thomas Tuchel als Mensch.
Okay.
Oder gegen Thomas Tuchel als Trainer in seinem Training. Also im Endeffekt, das weiß James, das habe ich glaube ich noch nie öffentlich gesagt, im Endeffekt ist mir völlig egal, was die deutsche Nationalmannschaft macht. Sie interessiert mich wirklich nicht. Ich bin halt so ein kleiner Polen-Rootie. Also nicht was, also so politisch Polen, ne? Brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber ich verbinde halt viel mehr mit der polnischen Nationalmannschaft als mit der deutschen. Das macht auch viel mehr Spaß.
Ja, deswegen hast du tendenziell auch Spaß gerade so, beziehungsweise viel Häme und Schadenfreude über die Situation.
Ja, natürlich, weil ich schon vor 4 Jahren gesagt habe, seine Zeit ist vorbei.
Aber vielleicht würde es sich ja freuen, wenn Jürgen Klopp die Nationalmannschaft
übernimmt. Würde er aber nicht machen, weil er hat gesagt, das macht er erst, wenn er mit seiner Clubkarriere vorbei ist und daran denkt er nicht.
Okay, okay. Ja, genau, wie gesagt, da sind wir dann beim Problem. Also Klopp zurzeit bei Liverpool gebunden, Hansi Flick auch bei Bayern, wäre auch, die haben bestimmt auch keinen Bock, ihn abzugeben. Thomas Tuchel ist noch am wahrscheinlichsten greifbar, weil sein Vertrag bei Paris halt ausläuft.
Oh, und er hat hier Monaco verloren die Woche.
Ja, genau. Also vielleicht fliegt er auch schon früher raus. Also das ist zumindest eine Perspektive. Was
ich hätte gerade gesagt, Lucien Favre, aber erst zum einen Schweizer und zum anderen hat er dann 5-2 gewonnen.
Ja gut, das
gewonnen.
Ist ja nicht ausgeschlossen. Das kann ja auch in einer anderen... Also in Deutschland ist es traditionell so, dass schon ein deutscher Trainer das macht, aber bei anderen Nationen ist man da ja flexibel. Nee, genau, ist zumindest irgendwie ein bisschen kritische Situation da im Moment beim DFB. Vor allen Dingen, weil sie auch einfach nicht einsehen, dass die Zeit mal rum ist. Also,
nee, der DFB sieht aber auch nicht ein, dass eine Kampagne, die die Mannschaft nennen, auch scheiße war und deren ganzes Marketing auch irgendwie beschissen ist. Und dann sehen sie halt aber auch nicht ein, dass sie ein kleiner Kommerzverein sind und deswegen niemand mehr zu denen spielen will. Weil wenn du deine Mannschaft nur noch Montag, Dienstag und Mittwochabend spielen lassen willst, kommt da halt niemand hin, weil normale Menschen müssen arbeiten.
Ich behaupte, wenn die Nationalmannschaft wieder mehr gewinnen würde, würden auch wieder mehr Leute zum Spielen gehen.
Glaube ich nicht.
Stimmt, zusätzlicher niederschlagender Tiefpunkt zu dem 0-6 war übrigens, dass Kai Pflaume eine bessere Quote hatte als die Nationalmannschaft. Nee, warte, nicht Kai Pflaume.
Warte. Wie kommst du denn jetzt auf Kai Pflaume?
Nee, warte, das war nicht Kai Pflaume, der eine bessere Quote hat.
Du weißt, wer Kai Pflaume ist?
Ja, ja, ja. Der Moderator.
Lanz? War es Lanz?
Nee, Baris Ferraris hat
Baris eine bessere.
Das war's. Ja, nee, weil da auch so ein alter Moderator. Hier, Horst Lichter, genau. Weil es dann nämlich schon scherzhafte Stimmen gab. Er soll die Nationalmannschaft übernehmen, dann steigt, wie ist die Quote wieder?
Da wären wir aber auch beim Thema ÖRR. Das hat uns die Woche sehr, sehr beschäftigt, denn der ÖRR hat diese Woche einen lila lustigen Film gezeigt.
Ach,
James, möchtest du darüber sprechen?
Also,
also.
Wie mache ich das jetzt sachlich? Also, wer mich kennt, weiß, ich bin jetzt nicht der beste Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber so die Woche hat es dann echt ganz neuen Tiefpunkt erreicht. Also, worum ging es? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk produziert ja auch manchmal Filme mit und hat mal dieser Woche der Meinung, es wäre sinnvoll, den Film Ökozid, den er auch eben selbst mitproduziert hat, auszustrahlen. In diesem Film wird in einer Zukunftsvision der Welt Angela Merkel verklagt, weil sie nicht den Klima- und Weltuntergang verhindert hat. Um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Also wird sie quasi auf europäischer Ebene verklagt, weil sie nicht die Politik gemacht hat, die Grünen gerne wollen, um es mal ganz böse und ehrlich zu sagen. So, falls sich noch jemand an die erste Kampagne von Donald Trump erinnert, die hieß unter anderem eine Formulierung Lock her up zu Hillary Clinton und wegen Hillary Clinton hat so ein paar Sachen mit irgendwie privaten E-Mails und so weiter, die nicht ganz fein waren, aber so, es war halt jetzt kein Grund, ihr zu sagen, so verklagt sie und steckt sie in den Knast. So, und das würde auch jeder politische Mensch hier in Europa so sehen. Dass das aber voll okay ist, wenn man dann auf der Anklagebank Staatschefs hat, wenn sie nicht der eigenen politischen Meinung entsprechen, wenn es um grüne Politik geht, das scheint kaum wen zu stören. So, und das war halt auch die ganze Kritik an diesem Film, dass man da quasi auf diese, wir sperren Leute ein, wir verklagen sie, wenn sie nicht das machen, was wir wollen. Dass man diese Rhetorik halt komplett wohlwollend bedient hat. Auf Gebührenzahlerkosten. Und das ist halt nicht okay.
Ja.
So, und zusätzlich hat es übrigens auch nicht geholfen, also viele, mir durchaus auch inklusive, verdächtigen die Öffentlich-Rechtlichen ja so ein bisschen ihre Neutralität nicht aufrechtzuerhalten.
Oh, das ist aber schon eine rechte Hetze, ne?
Genau, ja, ich bin ganz, ganz schlimmer rechter Hetzer. Das trägt jetzt auch eben nicht dazu bei, wenn man so einen Film macht, der quasi der bösen Utopie mancher extremer Grüne vielleicht entsprechen mag, aber sicher nichts ist, was man mit allgemeinen Gebührengeldern finanzieren sollte. also to be honest, das sah auch alles aus, als wäre es so ein Kreuzberger Seitengassentheater. Las ich auch immer in den Teasertexten so. Aber das war halt dann Primetime beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und da müssen sie jetzt halt auch ganz harte Kritik gefallen lassen. Ist übrigens zusätzlich noch ein schlechter Zeitpunkt, weil gerade über eine Erhöhung der Gebührengelder gesprochen wird, die ich ja auch vollends ablehne. Ich finde ja, die muss man eigentlich halbieren, zusätzlich mit einem radikalen Sparkurs beim ÖRR. Und das alles zusammen, so, ja, missstimmt einen dann doch schon mal als Gebührenzahler. Und dann ist halt auch nicht gerade hilfreich, wenn jegliche Kritik dann wieder als ihr seid alle rechts abgetan wird, weil es ist nun mal sachlich so, dass der ÖRR zurzeit sehr viele prominente Fehler macht. Das muss man politisch, finde ich, deutlich ansprechen. So, langer Monolog.
Was ja auch legit ist, ich meine, jeder halbwegs objektive Mensch sieht ein, dass sie ihr Neutralitätsding haben. Kann man machen, aber vielleicht nur am Wochenende. So. Oder auch nicht dann, nächste Woche. Oder vielleicht nicht. Dass sie da nicht sonderlich viel Wert drauf legen, das ist ja auch kein Geheimnis. Das lassen sie. Also, ich muss sagen, ich liebe Phoenix. Ich liebe die Sprecher bei Phoenix, die den halben Tag Bundestag kommentieren. Ja, also, es sind mir die liebsten Menschen auf der Welt.
Ja, also, das sind
die
auch.
Die sind super,
ja,
cool.
Voll okay.
Was ich zum Beispiel nicht cool finde, die Story ist jetzt auch nicht letzte Woche geschehen, aber ich war im Plenarsaal im Bundestag der Arbeit wegen und ich habe dort Fotos gemacht mit meinem Handy für die Instagram-Story, ne? Weil es ja mein Job. Und dann stand ich dort unten und ging wieder die Treppe nach oben. Und dann paffte ein alter Herr mich an, wie ich es wagen kann, ihm denn im Weg zu stehen mit meinem Handy und dass das ja nicht sein kann. Und ich war einfach super, ich habe nichts gesagt in dem Moment, ich war so perplex. Dann habe ich ihn angesehen und ich habe kurz runtergesehen und er hatte eine Aussage vom ZDF und ich war so, alles klar, man, halt die Fresse, ohne Scheiß. So, das Ding ist halt, also ich meine, das geht nicht nur vom ÖRR aus im Bundestag. Du wirst prinzipiell als junge Frau, wenn du dort arbeitest, von jedem alten Mann angepafft, dass du, warum du das tust, warum du atmest. So, das geht gar nicht. Das ist eins zu eins immer so.
Ja, ja, du bist da auch, also ne, ich weiß, es war eine blöde Situation. Ich hätte ihn, glaube ich, voll zurück angepafft und ihn von der Tribüne geschmissen oder so. Vor allen Dingen ist es sein Job eigentlich, dass er dann halt dich nicht im Bild hat oder halt die Regie das anders regelt, dann dass ihn halt gar nicht drauf hat in dem Moment.
Vor allem, ich lehnte so, dass ich hinter einer Säule war. Ich weiß nicht, was er gefilmt hat, aber... Ja, also. Weiß nicht, Beton...
Ja, also Schauspiel. Ich meine, es ging mir ähnlich so, weil ich ja auch noch relativ, relativ jung da immer rumlaufe. So, also, aber die muss man da einfach ganz knallhart zurückbuffen. Also, die sollen sich mal nicht so aufführen.
Ja, das ist tatsächlich... Also das war krass.
Omaha, das Kontra.
Das ist krass. Wer nicht so krasses Kontra bekommen hat, um nochmal, das fiel mir gerade spontan ein, auf das von vorhin zurückzukommen, der Herr Altmaier hat diesen Leuten, die sie ja gefilmt haben, sehr überraschend höflich, auch wenn die ihn auf übelste beleidigt haben, aber die waren ja, also der war ja recht ruhig.
Genau, also zu dieser Aktivistin, die ihn da bedrängt hat.
Wenn's bitte nicht Aktivistin.
Also das ZDF hat sie auch Aktivistin genannt. Das ist ja das Witzige, dass nach dieser Aktion, nachdem sie ihn da bedrängt hatte, diese merkwürdige Frau, also immer mehr so ausgegraben wurde, was die denn so vorher gemacht hat. Die war mal wohl relativ vernünftig, hat so Flüchtlingsprojekte mal 2015 gemacht und ist dann aber wohl zunehmend so ein bisschen verrückt geworden. So, irgendwann war sie auch mal, wie gesagt, beim ZDF im Interview als Menschenrechtsaktivistin gekennzeichnet und es ist nicht bekannt, wieso dieser Umschwung war zu, sie dreht jetzt völlig am Rad und bedrängt irgendwie Bundesminister.
Ey, no joke, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass ich an dem Tag nicht im Haus war, wäre ich dann über den Weg gelaufen. Ich hätte die so zusammengefalten. Wirklich, das wäre mir völlig egal gewesen, wo das gelandet wäre. Ich hätte die einfach beleidigt, weil nee, wirklich. Brauche ich mir nicht geben, so ein Bullshit.
Ja, ja, also das wäre schon sehr merkwürdig gewesen.
Ich meine, ich bin ja ein sehr, sehr netter ich bin ja ein sehr friedlicher Mensch. So, ich tue ja niemandem was und wenn mir niemand, ich bin ganz ruhig. Aber bei solchen Leuten platzt mir die Hutschnur.
Das,
ja,
das kann ich verstehen.
Also da kenne ich dann auch nichts mehr. So, da verliere ich jeglichen Anstand, der mir jahrelang gelehrt wurde. Das ist
ja,
halt
das
leider
ist schon
so.
Verrückte Zeiten, in denen wir leben. Ich meine, das hätte man sich vor 4, 5 Jahren nicht vorstellen können, dass da irgendwelche rechte Verschwörungstheoretiker im Deutschen Bundestag rumlaufen, dass sie da irgendwie.
Ja, aber vor 4, 5 Jahren hatten wir auch noch nicht wirklich damit gerechnet, dass wir Nazis im Bundestag sitzen haben.
Ja.
Auch wenn die Nazis sich dagegen wehren, Nazis genannt zu werden. Aber ich finde es gut, weil es sind Nazis.
Ja. Also das ist schon eine merkwürdige Zeit, zu der wir uns hin entwickeln. Ich hoffe, wir kommen da wieder.
Ich möchte
da wieder den Return zurück.
Ich möchte an dieser Stelle Dr. Marco Buschmann, er ist Doktor, oder? Ich möchte an dieser Stelle, verdammt, ich möchte an dieser Stelle Dr. Marco Buschmann zitieren. Sie wollen die Institutionen in den Schmutz ziehen, weil sie sie hassen. Das ist der Beweggrund für das, was sie hier im Bundestag tun. Und das fand ich schön, weil das stimmt. Beziehungsweise hat, glaube ich, jeder rational denkende Mensch den Eindruck. Weil das Tolle an der AfD ist ja auch irgendwie so, egal was sie scheiße finden, sie bringen ja nicht mal einen Gegenvorschlag.
Ja.
Das ist halt
natürlich
so,
nicht, die haben ja keine.
Ja, richtig. Aber das ist halt wirklich was, wo du sie parlamentarisch ausnocken kannst. Weil sie bringen keine Gegenvorschläge, weil sie keine haben. So. Damit habe ich mich heute genug über die AfD ausgelassen.
Gut. Ja. Ich mich über den ÖRR. Das ist eine zufriedenstellende Bilanz, finde ich.
Dann sehen wir uns oder hören uns oder ihr hört uns in 2 Wochen. Dann sprechen wir darüber, dass Weihnachten ausfällt.
Stimmt.
Oh, hat sie nicht gesagt.
Drama, Drama.
Und haben sonst auch wahrscheinlich ganz viele neue Informationen aus dem politischen Berlin. Na dann, macht's gut.
Ja, macht's gut und bis bald. Ciao.